Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Katechismusreihe hier bei Radio Horeb. Unser heutiges Thema ist: In welchem Sinn ist das ganze Leben Christi Mysterium? Im Kompendium finden wir unter der Nummer 101 folgenden Text dazu. Das ganze Leben Christi ist Offenbarungsgeschehen. Was im irdischen Leben Jesu sichtbar ist, verweist auf sein unsichtbares Mysterium, vor allem auf das Mysterium seiner Gottessohnschaft. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dies können wir nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 9. Überdies ist das ganze Leben Christi Heilsmysterium, auch wenn das Heil in seiner Fülle vom Kreuz und von der Auferstehung kommt. Alles, was Jesus getan, gesagt und gelitten hat, war nämlich dazu bestimmt, den gefallenen Menschen zu retten und wieder in seine Berufung als Kind Gottes zu versetzen. Soweit der Text im Kompendium unter der Nummer 101. Als Referentin begrüße ich ganz herzlich Frau Dr. Helga Böse, uns zugeschaltet aus Bonn. Ein herzliches Grüß Gott.
Grüß Gott und grüß Gott allen Hörern, die heute sich noch die Zeit nehmen, am Radio zu sitzen und zuzuhören.
Frau Dr. Böse, wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen zu diesem Thema. In welchem Sinn ist das ganze Leben Christi Mysterium? Ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten.
Das ganze Leben Christi ist Offenbarungsgeschehen, so formuliert das Kompendium. Das heißt, in ihm, in Christus und in seinem Leben und durch ihn offenbart sich Gott. Erst in ihm trat der eine und einzige Gott, der allmächtige Schöpfer, der im Alten Testament alle Götter entthront hatte, als Dreifaltiger hervor und wurde damit sichtbar als die lebendige, ewige Liebe. Wenn man bei der Betrachtung des Lebens Jesu diesen Gesichtspunkt außer Acht lässt, dann verfehlt man den Kern, das Geheimnis seines Wesens. Die moderne Exegese, die ursprünglich von den Ergebnissen der protestantischen Bibelforschung angeregt wurde, wollte hinter den alten Texten das wahre und wirkliche Geschehen aufdecken und es den Menschen der jeweiligen Zeit verständlich machen. Ein begreiflicher Wunsch und eine sehr gute Absicht. Es ging dieser Exegese um den wahren Jesus. Und das konnte nur der historische sein, der sich hinter einem Wust religiöser Legenden und märchenhafter Erzählungen zu verbergen schien. Die Forscher glaubten, das Leben Jesu mit den Methoden der modernen Geschichtswissenschaften erfassen zu können und erkannten nicht, dass ihr Instrumentarium unzulänglich war. Denn der besondere Charakter der biblischen Texte, die sich deutlich als Quellen des Außergewöhnlichen zu erkennen geben, fügte sich nicht in die wissenschaftliche Vorgehensweise. Natürlich wäre es möglich gewesen, das, was mit diesem Instrumentarium nicht zu erfassen war, in Respekt stehen zu lassen. Aber die Exegeten wischten einfach alles, was den Vorstellungen des sogenannten aufgeklärten Denkens widersprach, als objektiv unmöglich und daher als unwirklich beiseite. Dabei zerrann unter ihrem Blick die Wahrheit und wurde zum frommen Mythos erklärt. Eine Jungfrauengeburt ausgeschlossen. Einige wenige der Wunder waren vielleicht durch Missdeutung der natürlichen Umstände oder als psychologisches Geschehen zu erklären. Die Mehrzahl aber hatte nie stattgefunden. Die Zukunft konnte Jesus nicht voraussagen, weil er sie selbst nicht kannte. Und unmöglich war schließlich auch die leibliche Auferstehung und damit jedes Wirken über den Tod hinaus. So blieb von Jesus, dem Christus, allenfalls ein vorbildlicher Mensch nach dem Muster des Sokrates oder Buddhas. Man kam zu dem Schluss, dass es seine Jünger waren, die ihm übernatürliche Eigenschaften angedichtet hatten, um die Erinnerung an ihn für sich selber lebendig zu halten und so nach seinen Idealen eine Gemeinschaft aufbauen zu können. Die Kirche wurde damit im Grunde zu einem frommen Verein. Und was die Menschen damals geglaubt und für wahr gehalten hatten, das konnte man in der Gegenwart niemandem mehr zumuten. Jeder von uns weiß, was diese Schlussfolgerungen für die Verkündigung des Glaubens in unseren Gemeinden bedeuteten. Und bis heute haben wir uns nicht davon erholt, denn sie trafen die Mitte des lebendigen Leibes. Mit der Göttlichkeit Jesu zerfloss auch das Bild der Dreifaltigkeit im Nebel und die Eucharistie in Wort und Gesten nunmehr jedem Auge und Ohr zugänglich und durch die Landessprache scheinbar allgemein verständlich, verlor ihren Geheimnischarakter. Ich erinnere mich daran, wie in den frühen 80er Jahren eine hochrangige Ordensoberin nach der Messfeier ganz begeistert sagte: Früher hatten wir das Mysterium, jetzt haben wir Gemeinschaft. Der Blick hat sich auf uns selbst gewendet und auf unser Wohlbehagen, auch in der Heiligen Messe. Und dennoch hat die katholische Kirche als Ganze in ihrem Innersten die gesamte Wirklichkeit in Treue bewahrt. Besonders vor dem eben geschilderten Hintergrund lässt sich erkennen, welche unermessliche Bedeutung es für jeden von uns hat, dass sie auch heute an derselben Wahrheit festhält, die sie seit ihrem Ursprung und über alle Zeiten hin unbeirrbar verkündet hat. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Durch sein Leiden und Kreuz hat er uns erlöst. Er lebt und ist das Haupt seines mystischen Leibes, der Kirche. So steht es in den alten Glaubensbekenntnissen, die wir in der Liturgie beten oder beten sollten. Und so steht es auch im Katechismus der katholischen Kirche. Die Person Jesu und sein Leben sind und bleiben über alles rein historische Wissen hinaus Offenbarungsgeschehen, erklärt das Kompendium in der Nummer 101. Das aber heißt, es ist nur im Glauben und dem Glaubenden zugänglich. Wie das durchaus berechtigte und unverzichtbare menschliche Forschen sich dem fruchtbar ein- und unterordnen kann, hat uns zuletzt Benedikt XVI. In seinen Jesusbüchern gezeigt. Nur wer in Jesus von Nazareth den Sohn Gottes erkennt, wer auf seine Worte vertraut, auch wenn er sie noch nicht oder noch nicht ganz versteht, Wer ihm zu folgen versucht, so gut oder so schlecht es eben geht, dem leuchten damals und heute in dem Menschensohn auf geheimnisvolle Weise Gesicht und Wesen des Vaters auf und die Kraft des Heiligen Geistes. Unsere Augen sind von Natur aus blind, wenn sie nicht durch die Gnade hell gemacht werden. Und genauso blind waren die Augen der Jünger. Noch am Ende hat Philippus: Herr, zeige uns den Vater, gebeten. Und Jesus antwortete mit einem kleinen Vorwurf im Ton: Du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Den Sohn sehen. Denn nur in dem Sohn und durch ihn öffnet sich uns der Blick auf den Vater und damit auf das göttliche Geheimnis der dreifaltigen Liebe, in das wir einbezogen sind. Liebe will den Geliebten umfangen, will ihn schön und glücklich und vollkommen sehen. Sie will alles tun, damit er zur Vollendung gelangt. Eine solche ganz auf den anderen gerichtete Liebe ist zum Beispiel im Bild der sakramentalen Ehe eingefangen, in der sich der Liebesaustausch innerhalb der Dreifaltigkeit spiegelt. Mit der Menschwerdung Gottes ist diese Liebe in die Welt eingedrungen, die in sich verschlossen war. Sie will den gefallenen Menschen aus seiner Dunkelheit zurück in das göttliche Licht holen. Der Sohn hat das Heil in die Welt getragen und seine herbe, verwandelnde Kraft an seinem eigenen Leibe ausgelitten. Das ganze Leben Christi ist Heilsmysterium, sagt das Kompendium. Geheimnis der heilenden Gnade. Im Leben Jesu beginnt eine neue Schöpfung, in der und von der aus sich der ursprüngliche Gedanke Gottes von der Schönheit des Geschöpfes Mensch an jedem von uns erfüllen soll. Wir hören jetzt ein bisschen Musik, um über diese Dinge nachzudenken.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Katechismus. Unser heutiges Thema: In welchem Sinn ist das ganze Leben Christi Mysterium? Frau Dr. Helga Böse aus Bonn, ich darf Sie um den zweiten Teil Ihres Vortrags bitten.
Ja, morgen werden wir in der Liturgie der Kirche in tiefer Nacht erneut auf das ersehnte Licht warten, das so lang schon verheißen war und das mit der verborgenen Geburt in Bethlehem endlich auf die Welt kam, von Engeln bejubelt und angebetet von Hirten. Wir werden auf das Kind in der Krippe schauen und sein Antlitz wird, wie das Gesicht eines jeden Neugeborenen, Staunen und Zärtlichkeit und Hoffnung in uns wecken. Aber wir sollten darüber nicht vergessen, wer da in äußerster Armseligkeit vor uns liegt. Ich zitiere aus dem Hebräerbrief: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet, sagte er bei seinem Eintritt in die Welt. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, o Gott. In diesen Worten ist das ganze Geheimnis dieses Menschenlebens zusammengefasst. Aus der Hand des Vaters ist es empfangen und an ihn wird es zurückgegeben. Als Opfer stürzt der Sohn sich in die Welt, um endlich und endgültig zu tun, was die Menschen mit ihren Brand- und Sündopfern nicht vermochten, nämlich sich selbst dem Willen des liebenden Gottes zu überlassen, der in unbegreiflicher Sehnsucht nach ihnen verlangt. Vom ersten Augenblick an ist dieses Leben ausgeliefert. Er, der allmächtige Gott, hilflos und wie gefangen in der Enge des menschlichen Daseins, vollkommen abhängig von den Menschen, die ihn umgeben. Sicher, das gilt für jedes neugeborene Kind. Aber diese Tatsache sollte uns doch beim Anblick der Krippe für einen Augenblick tief erschrecken, uns erfüllen mit heiligem Schrecken vor dem Übermaß der göttlichen Liebe. Auf manchen mittelalterlichen Darstellungen ist die Futterkrippe wie ein Opferaltar gestaltet und das Kind liegt darauf einsam und so fest in die Windeltücher eingebunden, dass es sich nicht aus eigenem Willen regen kann. Und immer trägt es im Heiligenschein das Kreuz, Hinweis nicht nur auf zukünftiges, sondern auch auf gegenwärtiges Leiden. Die Mutterkirche sorgt selbst dafür, dass wir nicht allzu lange in der vermeintlichen Idylle des Stalles von Bethlehem verweilen. Schon am zweiten Weihnachtstag stellt sie uns in Stephanus den ersten christlichen Märtyrer vor Augen. Einen von uns, der für das Bekenntnis zur Gottheit Jesu sein Leben geopfert hat. Ich zitiere, seht, ich sehe die Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen, rief er am Ende seiner langen Rede vor dem Hohen Rat in Jerusalem. Und seine Hörer hielten sich die Ohren zu, stürmten alle miteinander auf ihn los und steinigten ihn. Für die Augen vieler, damals und heute, war Jesus von Nazareth ein Mann, dem man zwar allerhand Erstaunliches nachsagte, dessen Anhängerschar aber letztlich klein blieb und der am Ende einen elenden und schmählichen Tod starb. Einen Tod, der auch seine Jünger auseinandertrieb. Aber für einige wurde das scheinbar sinnlose Geschehen durchsichtig auf das Geheimnis hin, das sich in diesem Menschen verbarg. Gerade in seinem Sterben erkannte der römische Hauptmann das Mysterium und er bezeugte unter dem Kreuz, dieser Mensch war in Wahrheit Gottes Sohn. Die Vorgänge um die Auferstehung Jesu sind im Neuen Testament so gut und in allen Einzelheiten belegt wie kaum ein historisches Ereignis dieser Zeit. Doch die Auferstehung selbst hat niemand gesehen und kein Außenstehender ist dem Auferstandenen begegnet. Beweise im Sinne der modernen Wissenschaften liegen uns also nicht vor. Und die Zeugen nimmt man nicht ernst. Auch katholische Theologen haben behauptet, dass es doch gar nicht so wichtig sei, ob das Grab Jesu wirklich leer gewesen ist, denn die Auferweckung sei ja ein übernatürliches Ereignis. Damit aber entziehen sie dem Geheimnis seine materielle Grundlage und verfälschen so das Wesen unseres Glaubens. Denn der beruht eben nicht nur auf rein geistigen Fundamenten, auf philosophischen Schlüssen, auf Visionen oder inneren Erfahrungen. Er ist vielmehr handfest in das natürliche, leibhafte Dasein eingefügt und darin verwurzelt, auch wenn er weit darüber hinausgeht. Mensch geworden aus der Jungfrau Maria, gelitten, gekreuzigt und begraben in einer Zeit, die im hellen Licht der Geschichte liegt, also nicht in einer dunklen Urzeit. Und dann auferstanden von den Toten, und zwar leiblich auferstanden. Die Zeugen haben ihn gesehen, ihn betastet, mit ihm gesprochen. Er ist mit seinem Leibe aufgefahren zum Vater und wird genau so wiederkommen. Das hat er gesagt. Für die Zwischenzeit aber hat er seinen Jüngern einen Auftrag gegeben und er hat versprochen, dass er geheimnisvollerweise immer bei ihnen sein werde und bei denen, die sich ihnen anschließen. Ganz gewiss haben die Apostel auch diesmal nicht verstanden, wovon er eigentlich redete, und konnten sich keine Vorstellung machen von dem, was er meinte. Wir berühren damit die letzte und vielleicht geheimnisvollste Stufe seines Lebens. Eines Lebens, das den Tod überwand und damit den Raum der Erlösung und den Zugang zur Gotteskindschaft für den Menschen erschloss. Als getaufte Christen sind wir seither hineingenommen in seinen mystischen Leib, die Kirche. Er, das Haupt, und wir, die Glieder. Jeder von uns trägt das unauslöschliche Siegel des Heiligen Geistes und ist eingebunden in das ewige Leben der dreifaltigen Liebe, das durch uns in die Welt hinaus fließen soll. Wir werden für diese Aufgabe genährt und geheiligt und bewahrt durch die Sakramente der Kirche. Mit den Augen des Glaubens dürfen wir in der gewandelten Hostie Jesus Christus selbst schauen, wahrhaft gegenwärtig, wie er es den Aposteln versprochen hat. Wir dürfen ihn anbeten und ihn in uns aufnehmen. Dabei wird in jeder heiligen Messe der geheimnisvolle Leib, in dem die vielen zusammengeschlossen sind, für alle sichtbar, die sehen wollen und können. Christus geht weiter durch die Welt, um die verlorenen Menschen zu gewinnen und zum Vater zu führen. Wir aber sind gerufen, als Einzelne und als Gemeinschaft an seinem Erlösungswerk mitzuwirken, als heilige Gemeinschaft, in der inmitten aller eigenen Dunkelheit und Zerrissenheit, trotz unserer Verfehlungen und Sünden, etwas aufscheint vom Reich Gottes, von der Herrlichkeit Gottes unter uns. Im Mantel der Kirche schreitet der Auferstandene durch die Zeit. Immer noch unerkannt und dennoch anziehend. Beschimpft und verleumdet wie damals und dennoch wirksam als offenbarendes Zeichen der Wahrheit und Liebe Gottes. Er hat seinen Jüngern die Sakramente und seine eigene Gegenwart im Tabernakel für immer als heilenden und rettenden Schatz in die Hände gelegt. Und damit hat er sich noch einmal ganz an die Willkür der Menschen ausgeliefert. Auch der mystische Leib Christi trägt Verletzungen und Wunden. Und dennoch wächst auch heute die ungeheure Schar derer, die seiner leuchtenden Spur folgen. Ich danke Ihnen, liebe Hörer, dass Sie zugehört haben. Möge Gott Sie alle mit einer tiefen und reichen Weihnachtsfreude beschenken und mit einem gesegneten neuen Jahr. Dankeschön.
Ein herzliches Vergelt's Gott an Sie, Frau Dr. Helga Böse, für die Ausführungen zu dem heutigen Thema. In welchem Sinn ist das ganze Leben Christi Mysterium, das uns bereits auch auf Weihnachten hinführte? Die Sendung gibt es natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch bei uns im Podcast auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Dort können Sie nochmals nachhören. Oder wenn Sie die Sendung als CD bestellen wollen, dürfen Sie gerne den CD-Dienst anrufen. Die Telefonnummer des CD-Dienstes lautet 08328 921 120. Ich wiederhole die Telefonnummer des CD-Dienstes 08328 921 120. Außerhalb von Deutschland sollten Sie die 0049 verwählen, dann die 8328 921 120. Nochmals ein herzliches Dankeschön an Sie, Frau Dr. Helga Böse, für diese Ausführungen zu unserem heutigen Katechismusthema. Bei uns geht es um 17.15 Uhr weiter mit der Sendung zum Nachdenken.